Ich bin überzeugt, jeder in diesem Raum, egal ob jung oder alt von euch, hat schon mal ein Puzzle zusammengepuzzelt. Ja, und ja, die Kleineren wahrscheinlich ein kleines Puzzle, 20, 30, 50 Teile. Und die Größeren unter uns schon mal ein größeres Puzzle, 1000 Teile oder vielleicht auch schon mehr. Ich bin nicht der geübte Puzzler, also ich verzweifle immer an so einem Puzzle. Aber ich weiß, es gibt Leute, die haben da richtig Leidenschaft und können da richtig schnell das Puzzle zusammenfügen und sind da gut geübt drin. Beim Recherchieren habe ich gesehen, dass es Puzzle gibt, die haben Teile mit 42.000 Stücken. 42.000 Stücke. Auch ich möchte euch heute ein Puzzle vorstellen, das hat nur 31.175 Teile. 31.175 Teile. Ich spreche von der Bibel, die ihr in euren Händen haltet. Diese Bibel besteht aus 31.175 Bibelversen. Und bei einem Puzzle ist es ja so, wenn man das alles zusammen gepuzzelt hat, ergibt es ein großes, ganzes Bild. Und genauso ist es auch mit der Bibel. Wenn wir alle diese Verse zusammennehmen, von 1. Mose, dem ersten Buch, bis zur Offenbarung, dem letzten Buch, dann ergibt sich ein großes, harmonisches Gesamtbild. Wir haben schon in unserer Reihe zum ersten Buch Mose ganz verschiedene wichtige Puzzleteile von der Bibel zusammengelegt. Wir haben schon von der Schöpfung gehört, wie Gott die Welt erschaffen hat und uns erschaffen hat. Das sind große und wichtige Puzzleteile. Und ohne diese ersten Puzzleteile kann man den Rest der Bibel nicht verstehen. Und ohne diese Puzzleteile kann man auch unsere Welt nicht verstehen, die Welt, in der wir leben. Und jetzt sind wir schon seit 3 Predigten, heute ist die 4. Predigt, zu dem wichtigen 3. Kapitel der Bibel. Und das 3. Kapitel der Bibel ist ein weiteres wichtiges Puzzlestück, um unsere Welt, uns Menschen, um alles zu verstehen. Und auch um den Rest der Bibel zu verstehen. Ja, Matthias hat uns schon 2 Predigten gehalten und letzte Woche hat uns Samuel eingeführt in die große Tragödie, die passiert ist, als Satan die ersten Menschen zur Sünde verführt hat, wie der Sündenfall in die Welt gekommen ist und damit die ganze Welt ins Böse gestürzt hat. Das haben wir letzte Woche von Samuel gehört. Und heute, ihr seht es, geht es um den ersten Lichtstrahl der Hoffnung in diesem verlorenen Paradies. Adam und Eva hatten die glücklichste Zeit im Paradies und dann kam der Sündenfall. Und heute, in dieser verlorenen, dunklen Stunde, gibt Gott die erste große Verheißung, ein Lichtstrahl der Hoffnung. Ich möchte mit euch zusammen aus 1. Mose Kapitel 3 die Verse 7 bis 24 lesen. Könnt ihr mit mir aufschlagen oder von vorne mitlesen. Und wir werden uns heute zunächst mit einem Vers beschäftigen, nämlich da, wo der Lichtstrahl hereinkommt. Das ist 1. Mose 3, Vers 15 mit der wunderbaren Verheißung. Dann werden wir zweitens dazu übergehen, den großen Kampf zu sehen, der angekündigt wird. Und drittens, zum Schluss, werden wir uns Gedanken machen, was hat das alles mit dir und mir zu tun, und werden sehen, was die einzige Hoffnung für uns ist im Leben und im Sterben. Aber lasst uns zunächst erstmal den ganzen Zusammenhang lesen. 1. Mose, Kapitel 3, ab Vers 7. Die Folgen des Sündenfalls. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unsere einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch von Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Boden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes. Unser Schlüsselvers ist 1. Mose 3, Vers 15 und ich lese ihn nochmal vor. Er kam gerade vor und dort steht, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und das ist unser erstes Puzzleteil, von dem wir ausgehen und das ganze Puzzle heute versuchen zusammenzubauen. Ich versuche natürlich nicht, heute alle 31 Verse der Bibel zu behandeln, aber ich möchte euch einen biblischen Rahmen geben, wie Gott von 1. Mose bis Offenbarung handelt, damit ihr alles Weitere in diesen biblischen Rahmen einordnen könnt. Und den versuchen wir heute ja zu puzzeln, dass es euch klar wird. Denn das ist ja auch das Ergebnis oder das Ziel vom Puzzeln. Du willst das Chaos, was in der Schachtel ist, zu einem klaren Bild werden lassen. Und das soll auch heute das Ziel sein. Und dieser Schlüsselvers als erstes Puzzleteil, in welchem Kontext steht er? Das wird Matthias uns in der Predigt noch sagen in ein paar Wochen. Da wird es nochmal um die nächsten Verse bis Vers 24 gehen. Und da wird er dann über diese Verse predigen. Und heute 1. Mose 3, Vers 15. Der Kontext ist, dass Gott die Schlange bestraft. Die erste Strafe ist ein Vers vorher, in Vers 14. Da bestraft er die Schlange so, dass sie jetzt auf dem Bauch kriechen muss. Vorher hatte sie offensichtlich Füße. Und nun in Vers 15 spricht Gott, dass er noch eine größere Strafe über die Schlange verhängt. Ich werde diesen Vers in kleine Bausteine aufteilen, sodass ihr immer mitverfolgen könnt, wo ich gerade bin. Die ersten zwei Wörter sind ich will. Ich will. Und es ist Gott, der hier spricht. Es ist Gott, der hier die Strafe für die Schlange verhängt und sagt, ich will. Wenn Gott sagt, ich will, dann wird es geschehen. Ich will zum Beispiel dieses Jahr im Sommer in Urlaub fahren. Aber ob das passieren wird, das kann ich euch nicht garantieren. Es kann so viel dazwischen kommen. Aber wenn Gott sagt, ich will, dann wird es auch geschehen. Und wenn Gott sagt, ich will, dann kann auch keiner intervenieren. Weder die Schlange noch Adam noch Eva können sagen, ja Moment mal, ich danke für den Vorschlag, den du gemacht hast, Gott, aber wir haben ein anderes Angebot, lass uns verhandeln. Wir haben einen anderen Einwand und wir möchten gerne, das ist uns zu hart, was du sagst, wir möchten einen anderen Vorschlag geben. Das geht nicht. Wenn Gott sagt, das werde ich tun, dann wird er das auch umsetzen. Gott spricht, ich will. Das nächste ist, was will er? Gott spricht, ich will Feindschaft setzen. Das ist das, was er in der Zukunft tun will. Er will Feindschaft setzen. Die Feindschaft, die hier beschrieben ist, ist mehr als das, was man in der Schule erlebt, wenn man sich aus dem Weg gehen will, ja, oder wenn man sich nicht leiden kann, sich nicht ausstehen kann. Die Feindschaft, die hier beschrieben wird, ist ein Krieg, der angesprochen wird. Da wird bitterer Hass beschrieben zwischen den Parteien. Es geht nicht nur darum, sich aus dem Weg zu gehen, sondern sogar sich aus dem Weg zu schaffen. Wenn es wirklich echte Feindschaft ist, dann kann man nicht existieren, ohne dass der andere ausgelöscht wird. Und das ist hier angesprochen. Die Feindschaft, die hier angesprochen wird, ist bitterer Krieg. Als nächstes sehen wir die Konfliktparteien. Zwischen wem will Gott Feindschaft setzen? Er sagt, zwischen dir, sprich zur Schlange, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Der Begriff Same ist im Alten Testament in der Bibel grundsätzlich immer ein Synonym für Nachkomme. Also man kann auch Nachkomme einsetzen, also zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Die Konfliktparteien sind zunächst die Schlange und die Frau, aber es geht noch weiter darüber hinaus. Ja, es geht über alle Generationen hinweg, wird die Feindschaft weiter bestehen und nicht nur zwischen der Frau und der Schlange. Was glaubt ihr, wie stand die Schlange zur Frau? Wenn man sich mal in die Schlange hineinversetzt, wie stand die Schlange zur Frau? Ich glaube, die Schlange hat die Frau gehasst. Warum? Weil sie die Frau verführen wollte. Von Anfang an hatte die Schlange nichts Gutes im Sinn. Das haben wir von Matthias und Samuel die letzten Predigten gehört. Die Schlange hasste die Frau von Anfang an. Was glaubt ihr, ist mit der, wie stand die Frau Eva zur Schlange, nachdem sie verführt wurde? Ich bin mir sicher, sie hat sie auch gehasst. Eva hat bestimmt gesagt, wenn ich diese Schlange nochmal in die Finger kriege. Sie hat gesagt, wir haben das eben gelesen, die Schlange hat mich verführt. Und die Schlange war der Anlass, warum das Paradies kein Paradies mehr war. Klar, Adam und Eva waren ungehorsam, aber die Schlange war der erste Anlass. Und Eva wird sich gedacht haben, wenn ich diese Schlange in die Finger kriege. Also der Hass zwischen beiden zeigt sich schon. Aber, das sagte ich bereits, es geht noch darüber hinaus. Der Hass, der Krieg wird weitergehen, über Generationen hinweg. Dann lesen wir von einer Beschreibung des Kampfes. Wir lesen von einer Beschreibung des Kampfes. Wie geht dieser Kampf vonstatten? Und das lernen wir in den Worten, er wird dir den Kopf zertreten, du aber wirst ihm in die Ferse stechen. Er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist jetzt, wie gekämpft wird. Und die eine Partei, nämlich die Schlange, der wird der Kopf zertreten und die andere Partei wird die Ferse beschädigt werden. Und das ist jetzt der Moment, wo der ganze Hoffnung, der ganze Lichtstrahl der Hoffnung in diese Welt kommt. Er wird dir den Kopf zertreten. Das ist das, wo der Schlange, wo der Schlangenzertreter angekündigt wird und die Schlange besiegen wird. Das ist die ganze Hoffnung. Was Gott davor gesagt hat, ich will Feindschaft setzen und so weiter, das ist ja noch neutral. Aber hier ist ganz klar, dass es eine Hoffnung geben wird für Eva, die mitgeteilt bekommt, jetzt werde ich der Schlange eines Tages den Kopf zertreten. Da wird einer kommen, der wird den Kopf zertreten und das spricht von völligem Sieg. Gott hat es so eingerichtet, dass alle Lebewesen, Menschen und Tiere an dem Kopf ja die verletzlichste Stelle haben. In aller Regel ist das so. Es gibt noch andere Stellen, die tödlich sind, wenn man sie verletzt. Aber der Kopf ist in aller Regel, wenn der tödlich verwundet wird, dann ist es vorbei mit dem Leben. Und so ist es auch hier gemeint. Satan, die Schlange, wird der Kopf zertreten. Das spricht von völliger Vernichtung. Und der Nachkomme der Frau wird lediglich in die Ferse gestochen. Das spricht von einer gewissen Beschädigung, ein gewisses Leiden, was über ihn kommen wird. Aber er wird nicht besiegt. Ja, die Ferse, wenn man eine Ferse verletzt wird, das kennt ihr alle, wenn man zum Beispiel durch was Stacheliges läuft, das ist schmerzhaft, aber es ist eben nicht tödlich. Richtet euer Augenmerk jetzt auf ein kleines Wort, was auch in diesem Text steht. Und das ist das Wort er. Er wird dir den Kopf zertreten. Hier ist ein Nachkomme der Frau angekündigt, der kommen wird. Und es wird ein Einzelner sein, wird er sein. Ein Einzelner wird kommen. Das Zweite, was wir daraus lernen, ist, ein Mächtigerer wird kommen. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Er wird mächtiger sein. Er wird den Kampf gewinnen. Und das Dritte ist, es wird ein Zukünftiger sein. Das wussten Adam und Eva von dieser Verheißung. Da wird einer kommen, er wird mächtiger sein und es wird ein zukünftiger sein. Das ist der große Schlangenzertreter. In unseren letzten Predigten haben wir schon dargestellt, dass hier nicht nur eine irdische Schlange angesprochen ist. Es ist nicht nur eine Schlange, die du auch im Berliner Zoo sehen kannst und vielleicht sogar anfassen kannst, sondern es geht hier um viel mehr als um eine normale Schlange, die wir auch in der Natur sehen können. Es geht um die Macht hinter der Schlange. In den letzten Predigten haben wir es schon ausgeführt. Ja, die Schlange kann reden, die Schlange kann verführen und die Schlange bekommt eine so große Strafe, die geht weit darüber hinaus, über das Irdische, was die Schlange betrifft. Und daran sehen wir, dass hinter dieser Schlange eine Macht steht. Ich habe es schon mehrmals gesagt, wer Satan genannt wird oder der Teufel, das ist die eigentliche Macht hinter der Schlange. Und so ist das der Lichtstrahl, wie Satan besiegt wird von, ich nehme es vorweg, von Jesus Christus, unserem Herrn. Und das wird in Zukunft geschehen. Adam und Eva wussten das zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wann das geschehen wird, aber sie wussten, dass es eines Tages geschehen wird. Und so sind diese 6 Worte voller Hoffnung. Er wird dir den Kopf zertreten. Das sind 6 Worte voller Hoffnung für Adam und Eva und wie wir noch sehen werden, auch für uns. 6 Worte voller Hoffnung, die Jesus Christus, als er in die Welt kam, erfüllt hat. Wir kommen noch dazu. Vielleicht stellen wir uns die Frage, wenn Gott so mächtig ist, wie wir uns das in der Bibel, wie wir das lesen in der Bibel, warum hat er die Schlange nicht sofort ausgelöscht und die Macht des Satans auch noch dazu? Das ist eine Frage, die ein bisschen auch in die Richtung zielt, was Samuel uns letzte Woche gepredigt hat. Denn die Frage, warum hat Gott überhaupt das Böse zugelassen? Warum hat er es überhaupt zugelassen, dass Satan ins Paradies kommen konnte? Ich möchte euch an der Stelle auf die Predigt von Samuel nochmal verweisen. Er hat einige Anregungen dazu gegeben und da könnt ihr nochmal nachhören, was er dazu gesagt hat. Überhaupt ist es wichtig, wenn du heute hier zum ersten Mal in der Predigt sitzt, dass du auch die Predigten zur ersten Mose-Reihe anhörst, um alle Puzzleteile zu haben, um das Gesamtbild zu verstehen. Deswegen werden wir immer wieder auf die Predigten verweisen, die wir schon hatten zu den Themen. Manch einer möge auch über den Begriff stolpern, er wird dir in die Ferse stechen. Ja, und ganz Ausgeklügelte können sagen, Moment mal, aber eine Schlange kann eigentlich gar nicht stechen. Das ist ja völlig falsch, es geht gar nicht. Wenn man in den Urtext hier reinschaut, dann sieht man, dass Kopf zertreten und Ferse stechen, dass das gleiche Wort ist. Ja, die Übersetzer haben das nur unterschiedlich übersetzt, weil die Angriffsflächen unterschiedlich sind. Einmal der Kopf und einmal die Ferse. Manche Übersetzungen übersetzen das mit dem gleichen Wort und schreiben zum Beispiel zermalmen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Aber es ist nicht weiter wichtig, unsere Übersetzungen sind schon gut, nur dass hier dass keine Verwirrung aufkommt, stechen. Es kann auch anders übersetzt werden mit zermalmen, aber es ist jedenfalls das gleiche Wort im Urtext wie auch zertreten. Es geht um die Angriffsfläche. Der Kopf wird zertreten von der Schlange und in die Ferse wird beschädigt von dem Nachkommen der Frau. Nehmen wir mal verschiedene Blickwinkel auf dieses Ereignis ein. Ich bin mir sicher, für Adam und Eva war das die einzige Hoffnung, die sie am Leben erhalten hat. Wenn es das nicht gegeben hätte, Adam hat 930 Jahre gelebt, er hat die Herrlichkeit des Paradieses Gottes miterlebt und dann diese gefallene Schöpfung, die Sünde zwischen seiner Frau, keine Freude mehr, die Arbeit wurde schwer, alles wurde voller Leid. Wie kann man das aushalten, wenn man keine Hoffnung hätte? Ich glaube, Adam und Eva wurden nur durch diese Hoffnung am Leben erhalten. Sonst wären sie die Ersten gewesen, die sich selbst das Leben genommen hätten. Wenn es keine Hoffnung gibt in der Welt, wofür lohnt es sich dann noch zu leben? Nehmen wir den Blick von dem Teufel ein. Wir haben den Vers in der Bibel, viele kennen ihn von euch, dass der Teufel ein Menschenmörder ist von Anfang an. Er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und das ist auch sein Ziel mit Adam und Eva. Er möchte umbringen, er möchte töten, er möchte morden. Warum möchte er morden? Weil auf der Erde Ebenbilder Gottes sind, was er nicht aushalten kann. Dass hier 2 Menschen sind, die die Ebenbildlichkeit Gottes widerspiegeln sollen, Und deswegen muss er sie aus dem Verkehr ziehen. Die Ebenbilder Gottes zu morden, das ist seine Mission von Anfang an. Er ist ein Mörder und das ist seine Absicht. Nehmen wir Gottes Blickwinkel ein auf diese Situation. Hat Gott jetzt als Kapitän seines Flugzeuges ins Mikrofon sprechen müssen? Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen jetzt den Notfallplan einleiten. Das war so nicht beabsichtigt. Wir müssen das Projekt Mensch aufgeben und jetzt zu Plan B übergehen. Nein, das hat Gott nicht gemacht. Gott wusste längst, dass das passiert. Und er verfolgt weiterhin Plan A. Es gibt keinen Notfallplan B, den er jetzt rausholen muss. Gott wusste längst, dass das geschieht und er verfolgt weiter Plan A. Das ist ganz wichtig zu wissen. Gott ist hier nicht überlistet worden. Gott wurde nicht überrascht von der Schlange. Gott verfolgt weiter Plan A. Und dann nehmen wir noch einen letzten Blickwinkel ein, nämlich von Jesus Christus selbst. Jesus Christus selbst war in dieser Situation schon anwesend. Der dreieinige Gott war von Anfang an mit dabei. Jesus Christus hat selbst diese Verheißung gehört und er wusste, ich werde derjenige sein, der der Schlange den Kopf zertritt. Jesus war selbst anwesend. Das ist das Puzzlestück Genesis 3, Vers 15, 1. Mose 3, Vers 15. Und von diesem Puzzlestück aus möchte ich jetzt über den großen Rand gehen und den Rand vervollständigen. Und da komme ich zum zweiten Punkt, bei dem wir länger verweilen werden. Das ist der große Kampf. Punkt 2, der große Kampf. Jetzt zwischen der Schlange und dem Nachkommen der Frau. Und es ist hilfreich für uns alle zu wissen, dass der Aufbau unserer Bibel, ja, für die Leute, die uns das zusammengestellt haben, sind wir dankbar, der Aufbau unserer Bibel, unserer Bibelbücher, ist eine sehr sinnvolle Reihenfolge. Das ganze Alte Testament spricht davon, dass das Heil von Jesus Christus angekündigt wird. Das Alte Testament kündigt das Heil an. Die Evangelien beschreiben dann die Tatsache des Heils. Die Apostelgeschichte beschreibt die Ausbreitung des Heils. Die Briefe sind eine Erklärung des Heils. Und die Offenbarung ist schließlich eine Vollendung des Heils. Also von der Ankündigung über die Tatsache, die Ausbreitung, die Erklärung und die Vollendung des Heils. Und wir nennen das auch den ganzen Heilsplan Gottes, weil er hier beschreibt, wie Gott jetzt mit dieser Situation umgeht und das Böse besiegt. Und in diesem Abschnitt, der große Kampf, möchte ich euch jetzt diese großen zwei Säulen vorstellen. Einmal, wie Satan in dieser ganzen Geschichte gewirkt hat, welche Macht er hatte über diese ganze Geschichte weg und dann, wie Christus weiter gegen Satan triumphiert hat. Also wie Satan angegriffen hat im Laufe der Geschichte und wie Christus aber am Ende triumphiert hat. Das sind die beiden Punkte unter dem Punkt 2, der große Kampf. Die Angriffe Satans sind in der Bibel ganz an unterschiedlichen Stellen zu finden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr heute am Mittagstisch mit euren Kindern nochmal besprechen, ob die noch weitere Angriffe von Satan in der Bibel gefunden haben. Es gibt Angriffe direkt, ja, als Kain geboren wurde, da erschlug er seinen Bruder Abel. Kain wird in der Bibel ein Sohn des Teufels genannt und war damit im Grunde auf der Seite des Teufels. Er erschlug Abel, das heißt, er war auch ein Mörder, damit auf der Seite des Satans. Und das war, obwohl Eva hatte natürlich die Hoffnung, dass der erste Nachkomme dieser verheißene Nachkomme war. Und deswegen steht in Kapitel 4, Vers 1, 1. Mose 4, Vers 1, da spricht Eva, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Sie war überzeugt, der Nachkomme, das wird wahrscheinlich der erste Nachkomme sein, das wird Kain sein. Aber dann hat Kain den Abel erschlagen und Kain wurde von Gott verflucht. Und Eva wusste, okay, das ist nicht der verheißene Nachkomme. Der wird es nicht sein. Wenn wir ein paar Kapitel weiterlesen in der Bibel, sehen wir von Abraham. Abraham wurde, ja, sein Leben war erfüllt von Kriegen, Hungersnöten, Unfruchtbarkeit seiner Frau und selbst bis ins hohe Lebensalter erwartete er noch einen Sohn. Also viele Unwägbarkeiten und ob er einen Nachkommen bekommen würde, denn er hatte die Verheißung bekommen, dass der Nachkomme von ihm kommen sollte, das war lange ungewiss. Dann gab Gott die Verheißung, dass Israel, aus Israel der verheißene Nachkomme kommen sollte. Und Israel, ihr wisst es, war in Ägypten versklavt. Sie wurden fast von den Amalekitern in der Wüste umgebracht. In der Richterzeit, im Buch Richter, lesen wir, dass sie von den Moabitern, von den Midianitern, gequält wurden und auch fast ausgelöscht wurden. Dann wurden sie im Jahr 722 vor Christus das Nordreich von den Assyrern verschleppt, das Südreich einige Jahre später von den Babyloniern. Und dann im Buch Esther lesen wir, dass konnte ein Völkermord der Juden gerade so verhindert werden. Im Neuen Testament lesen wir dann vom Kindermord in Bethlehem durch den Herodes, der auch den verheißenen König damit umbringen wollte. Dann lesen wir in der Wüste von der Versuchung Jesu Christi. Das war, wo er Auge in Auge mit dem Satan gekämpft hat, sozusagen. Dann lesen wir von den Pharisäern, die versucht haben, Jesus Christus vor seiner Zeit umzubringen. Und das große Ergebnis, wenn wir diesen ganzen Angriffe sehen von Satan, Satans Pläne wurden vereitelt. Gottes Plan hat sich die ganze Zeit weiter erfüllt. Egal, was Satan versucht hat, er ist immer gescheitert. Gottes Pläne sind erfüllt worden. Wir lesen eine Bibelstelle aus Offenbarung 12, wo dieser große Kampf einmal im Großen dargestellt wird. Das ist jetzt, wir wissen das Buch der Offenbarung, wir wollen das nicht auslegen, aber eine Sache von diesen zwei Versen, Offenbarung 12, Vers 4 bis 5, können wir sehr leicht verstehen, nämlich dass es um diesen großen Kampf geht. Und die möchte ich kurz vorlesen, Offenbarung 12, Vers 4 bis 5. Da ist von Satan die Rede, von dem Drachen. Da steht, und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Davon, dass Jesus Christus mit gemeint. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Also da sehen wir, dass Satan immer die Absicht hatte, das Kind Jesus Christus zu verfolgen. Und sich das schon im Alten Testament zeigte und durchging bis ins Neue Testament. Aber wenn Satans Pläne immer verhindert wurden und wenn Gott allmächtig ist, dann stellt sich die Frage, welche Macht hat Satan denn überhaupt noch? Hat er überhaupt noch irgendeine Macht? Was ist denn mit ihm? Warum ist er da? Es gibt immer zwei Gefahren, die wir vermeiden sollten. Das eine ist, Satans Macht zu überschätzen und das andere, Satans Macht zu unterschätzen. In einer Bibelstelle lesen wir, was die Macht von Satan ist und das ist Hebräer 2, Vers 14. Hebräer 2, Vers 14, auch vorne angezeigt, lese ich jetzt vor, wovon Christus die Rede ist und von der Macht, die Satan hat. Lest mal genau mit. Hebräer 2, Vers 14. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen denen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Hier steht, der Teufel hatte die Macht des Todes. Und hier steht auch, dass Christus das außer Wirksamkeit gesetzt hat. Da komme ich gleich noch zu. Wer ist der stärkste Mann der Welt? Ich sage euch, wer der stärkste Mann der Welt ist, symbolisch gesprochen. Es ist der Tod. Warum? Weil es keinen Arzt in dieser Welt gibt, egal wie lange du suchen mögest, egal wie viel Geld du ihm in die Hand geben kannst. Und wenn du 1 Million, 5 Millionen Euro irgendjemandem bezahlen kannst und er dir verspricht, ich bringe dich zurück ins Leben, glaubst ihm nicht. Kein Arzt dieser Welt kann einen Menschen zurückbringen vom Tod ins Leben. Ich spreche jetzt nicht davon, dass jemand so hirntot und so weiter ist, sondern wenn jemand wirklich tot ist, dann kann niemand ihn in diese Welt zurückbringen. Der Tod ist endgültig. Kein Medikament dieser Welt, was du kaufen kannst, was du einnehmen könntest, kann dich zurückbringen, wenn der Tod einmal eingetreten ist. Der Tod ist die stärkste Kraft in dieser Welt, der stärkste Mann. Wenn man ihn einmal, der Tod dich einmal überwunden hat, dann gibt es kein Zurück mehr. Und selbst wenn Elon Musk, der sogar Satelliten ins Weltall schicken kann, wenn ihn einmal der Tod ereilt, dann ist auch er machtlos und kann nichts mehr. Selbst die Mächtigsten dieser Erde, wenn sie vom Tod einmal überwunden wurden, dann haben sie verloren. Keine Chance mehr. Und deswegen ist der Tod die stärkste Macht in dieser Welt. Und das ist jetzt eine grausame Kombination, wenn Satan, der Menschenmörder, auch die Macht des Todes hat. Der Menschenmörder hat auch die Macht des Todes. Aber wie gut, dass Satans Macht immer begrenzt ist. Immer begrenzt. Und das lesen wir vor allem in der Geschichte von Hiob. Viele von euch kennen die Geschichte von Hiob, wo Satan um Erlaubnis fragen musste, ja, ob er Hiob antasten durfte, nämlich bei Gott. Und so steht es auch in Hiob Kapitel 2, Vers 6. Da musste Gott nämlich sagen, was Satan machen durfte bei Hiob und was er nicht machen durfte. Hiob 2, Vers 6, da sagt Gott zu Satan, nun siehe, er, so Hiob, ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Martin Luther prägte den Begriff, dass Satan nur ein Kettenhund ist an der Kette Gottes. Und er kann nur so weit, wie er die Kette eben lässt. Ja, es ist wie, wenn ihr auch ein Haustier habt oder einen Hund habt. Ihr könnt die Leine so lang machen, wie ihr möchtet. Und nur so weit kann der Hund gehen. Und das, sagt, so prägt es Martin Luther, Satan ist der Kettenhund Gottes. Er hat keine Macht, wenn Gott ihm sie nicht zulassen würde. In 1. Samuel 2, Vers 6 steht das Gegenteil, nämlich, dass Gott Macht über den Tod hat. Der Herr macht tot und lebendig. 1. Samuel 2, Vers 6. Ja, und jetzt ist wieder eine Verwirrung. Satan hat also irgendwie Macht über den Tod und Gott aber auch. Wie ist das zu verstehen? Ich drücke es so aus. Gott ist allmächtig und Satan hat in seiner Allmacht eine begrenzte Macht bekommen. Ich möchte dich nur ermutigen, und das ist wie beim Puzzeln auch, wenn du deinen Kindern ein Puzzle gibst und das Kind hat ein Puzzleteil in der Hand und kann das nirgendwo anlegen. Sagst du dann deinem Kind, das Puzzleteil ist falsch, wirf es aus dem Fenster. Nein, du sagst natürlich deinem Kind, warte mal ab, leg das Puzzleteil zur Seite und puzzle erstmal hier weiter, wo du kannst, und am Ende wird das Puzzleteil auch irgendwo reinpassen. Aber zurzeit kannst du es halt noch nicht einsetzen. Und so ist es auch oft mit den Wahrheiten der Bibel. Wenn die nicht auf Anhieb verstehen, dann ist es wichtig, weiterzumachen an den Dingen, die wir verstehen. Und irgendwann werden wir auch ja, das verstehen, wenn der Herr uns Gnade schenkt, ja, was wir als Puzzleteil in der Hand haben und wo wir versucht sind, das vielleicht wegzuwerfen. Wo wir versucht sind zu sagen, das ist aber ein Fehler, das gehört nicht zum Puzzle. Wir sollten es lieber zur Seite legen, ja, anstatt wegzuwerfen und für später aufheben. Also, die Puzzle nur weglegen, nicht wegwerfen. Gott ist allmächtig, das bleibt. Und Satan ist nur begrenzt mächtig. So hat Satan also über die ganzen Jahrhunderte der Geschichte immer wieder versucht, Gottes Plan zu vereiteln. Gottes Plan, dass der Schlangenzertreter kommen wird und ihm den Kopf zertreten wird. Das war seine große Befürchtung, dass das eintreten wird. Und das versucht er ab diesem Zeitpunkt, ab 1. Mose 3, zu verhindern. Aber es ist nie gelungen. Nie gelungen, weil Christus darüber triumphiert hat. Wir lesen noch einmal Hebräer 2, Vers 14, wie Christus triumphiert hat. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, Jesus Christus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Hier steht, dass Jesus Christus durch seinen Tod die Macht des Satans außer Wirksamkeit gesetzt hat. Er hat dafür gesorgt, dass Satan besiegt würde. Und an einer zweiten Stelle wird es nochmal deutlicher, in 2. Timotheus 1, Vers 10. 2. Timotheus 1, Vers 10. Die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus. Jetzt hört zu, der im Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Der dem Tode die Macht genommen hat. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen. Das ist geschehen am Kreuz von Golgatha und durch seine Auferstehung 3 Tage später, wo er aller Welt gezeigt hat, Ich bin mächtiger als der Tod und mich kann der Tod nicht halten. Der Satan hat keine Macht über mich. Und das ist eben die Erfüllung von 1. Mose 3, Vers 15, von unserer ersten Verheißung, von dem ersten Lichtstrahl der Hoffnung im Paradies. Wir können das so der Reihe mal nachmachen. Also der ganze Prozess vom Satan, der Zertretungsprozess seines Kopfes, ist durch die Jahrhunderte, durch die biblische Geschichte immer weiter vorangeschritten. Erst kam die Verheißung und der Satan wusste, mir wird der Kopf zertreten. Und er versucht immer dagegen Widerstand zu leisten. Als nächstes kommen die ganzen Verheißungen des Alten Testaments. Ich mache das jetzt mit meiner Hand nach, aber eigentlich ist es ein Fuß, der auf den Kopf der Schlange geht. Die ganzen Verheißungen des Alten Testaments kommen und die Luft wird immer dünner für den Satan. Immer geht es weiter runter. Dann kommt die Geburt Jesu Christi. Er kann nichts verhindern. Er hat keine Macht. Immer weiter senkt sich der Fuß auf den Kopf. Die Versuchung, die Jesus Christus siegreich besteht. Dann die Austreibung der Dämonen, die zu Satan gehören. Immer weiter senkt sich der Fuß auf den Kopf. Und dann am Kreuz von Golgatha ist er besiegt. Und durch seine Auferstehung hat Jesus Christus das ein für alle Mal gezeigt, dass Satan keine Macht hat über den Tod. Und das ist der ganze Zertretungsprozess, wie ich es mal nenne, Zertretungsprozess der Schlange, ausgehend von dem ersten Lichtstrahl der Hoffnung im Paradies. Dieser Zertretungsprozess wird uns auch in einer Bibelstelle beschrieben, die ich jetzt vorlesen möchte und die wir auch in den nächsten Predigten hören werden, von Theo oder Alex, nämlich im Kolosserbrief, Kapitel 2, eine der Stellen, wo wir als nächstes hinkommen werden. Und da lesen wir Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14 und 15. Jesus Christus, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Und als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über dieselben, an demselben. Das Ereignis, worauf Paulus hier anspielt, ist ein Triumphzug im alten Rom. Ja, wenn im alten Rom ein großer Feind besiegt wurde, dann war es so, dann zog man durch die Straßen unter Trompeten auf zwei Seiten und der Feind, der wurde ja nicht sofort umgebracht, sondern er wurde an einen Pranger gestellt. Junge Leute, ein Pranger ist einfach was, wo du mit zwei Armen und dem Kopf drin hängst und zwischen zwei Brettern hängst, also ohne dich, dass du dich bewegen kannst, an einem Brett. Und da hängt er nun, von allen sichtbar, entwaffnet, kann nichts machen, nur da hängen. Und alle anderen bejubeln den Sieg. Das, so sagt es der Text, stellte sie öffentlich an den Pranger. Das hat Jesus Christus getan, nämlich mit den Herrschaften und Gewalten, wozu auch der Satan gehört hat. Er hat gesagt, ich habe gesiegt, guckt es euch an. Dann triumphierte er über sie. Und das Geschehen, worauf hier in Kolosser 2 Bezug genommen wird, ist das Kreuz von Golgatha. Da, sagt Paulus uns, da ist das geschehen. Da hat Jesus Christus triumphiert. Also 1. Mose 3, Vers 15, die Verheißung ist am Kreuz geschehen. Christus hat dem Satan mit genagelten Füßen den Kopf zertreten, während er von ihm schmerzhaft in der Ferse verwundet wurde. Auch diese Verwundung an der Ferse ist endgültig am Kreuz geschehen. Ja, der ganze Leidensweg von Jesus Christus, das beschreibt das in die Ferse stechen, der ist auch, als Jesus Christus Mensch wurde und gelitten hat und schlussendlich am Kreuz gestorben ist, geschehen. Christus hat dem Satan mit genagelten Füßen den Kopf zertreten, während er von ihm schmerzhaft in der Ferse verwundet wurde. Alle von euch, die jetzt auch mitgedacht haben, die fragen sich sicher auch noch, wenn dieser Sieg am Kreuz geschehen ist, warum ist Satan dann immer noch aktiv in dieser Welt? Es ist so, wenn man, so war es auch im Zweiten Weltkrieg, wenn die Hauptstadt eingenommen ist und die Flagge gehisst ist und der Sieg schon ausgerufen ist, dann gibt es immer noch andere Städte, ja, die noch kämpfen, obwohl der Sieg eigentlich schon ja, in der Tasche ist. Aber es gibt immer noch kleine Gruppen, die weiterkämpfen. Das ist eine Illustration, die hinkt, aber so kann man sich das vorstellen. Ich hörte auch davon, Matthias hat mich darauf hingewiesen, dass es tatsächlich möglich ist, dass Schlangen, nachdem sie tot sind, es gibt Berichte davon, immer noch beißen können und ihr sterbliches Gift weitergeben können. Also das scheint möglich zu sein. Ich bin kein Biologe, ich weiß nicht, wie das geht, aber es gibt Berichte, wo das möglich ist. Und so ist Satan immer noch in begrenzter Weise aktiv, obwohl er am Kreuz von Golgatha besiegt wurde. Ich will noch mal darauf hinweisen, was wir auch schon in den letzten Predigten gehört haben. Man darf sich das nicht so vorstellen, als würde hier Gott und Satan gegeneinander kämpfen und manchmal hat Gott die Überhand und manchmal der Satan und immer weiter ringen sie miteinander, bis dann schlussendlich Gott gerade so den Sieg erringt. Es ist nicht wie bei Yin und Yang. Ja, es ist nicht das Böse gegen das Gute und wer siegt. Nein, Gott hat immer die Oberhand. Gott hat immer die Allmacht. Und Satan ist nur sein Kettenhund, wie wir das gehört haben. Nur, dass keine Verwirrung aufkommt, als müsste ja das Böse und das Gute, als würde irgendwann mal das Böse ein bisschen ja, mehr Raum gewinnen. Nein, Gott hat immer die Kontrolle und er hat immer den Plan A und er erfüllt sich. Die begrenzte Wirkungsmacht von Satan wird uns zum Beispiel in Bibelstellen wie 1. Petrus 5, Vers 8 deutlich. Da schreibt Petrus zu Christen: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also es ist eine Beispielstelle, wo wir sehen, dass Satan noch eine begrenzte Macht hat. Aber auch wenn er nur oder wenn er noch eine Restmacht übrig hat, ist auch diese Macht nur vorübergehend. Den ersten Triumph, den Jesus Christus am Kreuz errungen hat, der wird sich festigen im endgültigen Triumph, den er über Satan erringt. Und das lesen wir im letzten Buch der Bibel, im drittletzten Kapitel der Bibel, und zwar in Offenbarung Kapitel 20 ab Vers 7. Und wir lesen den Text Offenbarung 20 ab Vers 7 bis 10, den endgültigen Triumph über Satan. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt, werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier wird der Teufel in den Feuersee geworfen. Sein endgültiger Bestimmungsort, ein anderes Wort für den Feuersee ist die Hölle. Da ist, wo er hingeworfen wird. Und das wird uns hier schon beschrieben, dass es kommen wird. Der endgültige Sieg über den Satan, wo er überhaupt keine Macht mehr hat, nichts mehr ausüben kann und vernichtet ist. Und das ist jetzt interessant. Das dritte Kapitel der Bibel verheißt uns seine Vernichtung. Und das drittletzte Kapitel der Bibel beschreibt uns seine endgültige Vernichtung. Das dritte Kapitel der Bibel verheißt uns und das drittletzte Kapitel der Bibel beschreibt uns die Vernichtung, die endgültige Vernichtung Satans. Jesus selbst hat es einmal in einer Geschichte ausgedrückt, dass er selbst den Satan besiegen wird, dass er der Stärkere ist. Das hat er in Lukas Evangelium Kapitel 11 gesagt. Ich lese euch diese zwei Verse vor, Lukas 11, Vers 21. Da sagt Jesus: Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wenn aber der stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verliest und verteilt seine Beute. Ich übertrage das mal in die heutige Zeit. Es gibt reiche Menschen in dieser Welt, die leben in einem Hochsicherheitstrakt, sagen wir mal so. Die haben große Mauern, eben wegen ihrem Reichtum, und da kann keiner hinkommen. Die haben Sicherheitsleute ohne Ende und die sind mit den besten Sicherheitsmechanismen ausgerüstet, die es gibt. Niemand kann da eindringen. Wenn jetzt ein Verbrecher sich entscheiden würde, da will ich eindringen und ich will den Reichtum mir zu eigen machen, was muss dieser tun? Na, er muss erstmal noch ein paar Leute dazu holen. Eine ganze Verbrecherbande ist nötig, die besten Waffen, größere Ausrüstung, bessere Technik, mehr Intelligenz. Kurz, er muss stärker sein als den, ja, den er angreifen möchte, um sich das anzueignen. Und Jesus Christus sagt hier, ich bin der Stärkere gewesen. Ich bin da eingedrungen, wo der Satan Macht hatte, nicht in dieser Welt, und ich habe ihn überwunden. Die Hoffnung aus 1. Mose 3, Vers 15 ist erfüllt. Die Schlange ist zertreten. Und was hat das alles jetzt mit deinem Leben zu tun? Das hören wir jetzt. Punkt 3 ist die einzige Hoffnung. Die einzige Hoffnung. Ich wollte auch den Titel eigentlich oder die Überschrift eigentlich nennen, deine einzige Hoffnung. Das ist noch persönlicher. Ich komme, wie ihr fast alle wisst, ja nicht aus Berlin. Und aus meiner Heimat bin ich jeden Tag zur Arbeit gefahren. Und fast am Ende meiner Strecke bin ich immer unter einer Autobahnbrücke durchgefahren. Ja, hohe Autobahnbrücke kennt man hier in Berlin ja nicht so, es sind zu wenig Berge. Und die Autobahnbrücke ist 800 Meter lang und rund 100 Meter hoch, schätzungsweise. Und einmal im Jahr oder vielleicht einmal in 2 Jahren kam es immer vor, es hat immer die Runde gedreht, dass jemand sich von dieser Autobahnbrücke gestürzt hat und sich das Leben genommen hat. Schrecklich. Das waren immer wieder bewegende Berichte. Es stand nie in der Zeitung, aber man hat es immer gehört. Und eines, was alle gemeinsam haben, von denen, die sich selbst so das Leben nehmen, auf welche Weise auch immer, ein Kennzeichen ist, sie haben keine Hoffnung gehabt. Sie waren verzweifelt und im hoffnungslosen Zustand und haben keinen Ausweg mehr gesehen. Dann nimmt man sich das Leben. Und ich kenne auch 2 Menschen, die standen in der größten Krise ihres Lebens. Existenzkrise, wie man sich das kaum vorstellen kann. Von jetzt auf gleich. Ich kenne sie nicht persönlich, aber ich habe ein Buch von den beiden Menschen gelesen und ich weiß, ihr kennt sie auch. Sie heißen Adam und Eva. Die größte Krise ihres Lebens erlebt haben. Aber weil derjenige, der die ersten Worte gesprochen hat, ich will Feindschaft setzen, ich will, das gab Adam und Eva Hoffnung für ihr Leben. Nur weil der Ich will, der das gesagt hat, eingegriffen hat, deshalb gab es Hoffnung, deshalb gab es Gnade, deshalb hatten sie einen Ausweg. Adam und Eva wussten damals nicht viel im Paradies. Sie hatten nur diesen einen Satz der Hoffnung bekommen. Sie wussten nicht viel, aber sie wussten genug von der Hoffnung, dass es sie am Leben erhalten hat. Was ist Hoffnung? Was ist Hoffnung? Denk mal drüber nach, wie wir das Wort so gewöhnlich gebrauchen. Denk mal daran, du wirst schon älter und feierst einen runden Geburtstag. Sagen wir, du feierst nicht den 50., auch nicht den 70., auch nicht den 90., den 100. Geburtstag. Seltenes Ereignis. Den 100. Geburtstag. Und weil es der 100. Geburtstag ist, lädst du natürlich ganz viele Leute ein, weil das wird nie wieder vorkommen, sowas, ja. Der 100. Geburtstag. Und du feierst am 30. Juni, mitten im Sommer, und hast alle Leute eingeladen, viel mehr als dein Haus halten kann. Du willst natürlich draußen feiern, um die ganzen Leute auch zu bewirtschaften und zu versorgen. Und am 30. Juni, du guckst am 15. Juni auf die Wetter-App auf deinem Handy, um das Wetter zu checken. Und dann siehst du, oh, am 30. Juni, da soll es gewittern. Den ganzen Tag gewittern. Mein Geburtstag fällt wohl ins Wasser, kann ich nicht feiern. Du denkst, hoffentlich nicht. Hoffentlich wird es nicht so. Eine Woche vorher, am 23. Juni, guckst du wieder auf deine Wetter-App. Dann zeigt die Wetter-App an, es ist besser geworden, es ist nur noch Regen, aber es gibt auch 5 Sonnenstunden beim Regen, 5 Sonnenstunden. Und du denkst, okay, ja, ein bisschen mehr Hoffnung, aber ich wünsche mir noch mehr. Ich hoffe auf noch besseres Wetter. 3 Tage vorher guckst du wieder auf deine Wetter-App und siehst, ein ganzer Tag voller Sonne und du denkst, hoffentlich bleibt es so. Und am Tag deines 100. Geburtstags, du stehst morgens auf, die Sonne lacht, es ist warm, der ganze Tag ist voll mit Sonne und am Ende des Tages sagst du, meine Hoffnung hat sich erfüllt. Wunderbar. Das ist, wie wir das Wort Hoffnung in aller Regel gebrauchen. Hoffnung ist unsere Wunschvorstellung für die Zukunft. unter Zweifel und Unsicherheit. Also wir wissen nicht, wird es kommen, wird es nicht kommen, wir zweifeln und sind unsicher, aber so benutzen wir das Wort Hoffnung in dieser Welt, also im Sinne von Wunschvorstellung. Das biblische Hoffen ist ein ganz anderes. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann spricht sie von etwas anderem, und zwar von zukünftigen Realitäten. Ich gebe mal eine kurze Definition und ich erkläre es dann noch ein bisschen. Das biblische Hoffen ist eine zuversichtliche Erwartung eines zugesicherten Ergebnisses. Eine zuversichtliche Erwartung eines zugesicherten Ergebnisses. Wenn in der Bibel steht, dass etwas gehofft wird, dann ist nie die Frage, wird das Ereignis eintreffen? Ich weiß es nicht. Das biblische Hoffen wird immer eintreffen. Die einzige Frage ist, wann. Das heißt, wenn Gott eine Verheißung gibt und wir darauf hoffen dürfen, dann wissen wir 100%, dass die erfüllt wird in Zukunft. Wir wissen nur nicht, wann genau. Das ist der einzige Aspekt des Hoffen. Das weltliche Hoffen, was wir oft benutzen, ist ein Ob-Hoffen. Ob es geschehen wird, fragen wir uns, ob es geschehen wird. Und das biblische Hoffen ist ein Wann-Hoffen. Wann wird es geschehen? Dass es geschehen wird, ist völlig klar. Wir fragen uns nur, wann. Ein Bibelvers, oder zwei zum Beweis. 1. Petrus 1, Vers 3. Da ist von Hoffnung die Rede und da steht: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Diese Hoffnung ist lebendig. Sie wird sich erfüllen, ganz klar. Die Frage ist nur, ja, wann diese Hoffnung kommen wird. Oder Kolosser 1, Vers 5. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Die Hoffnung ist aufbewahrt im Himmel. Sie wird sich erfüllen. Mein letzter Vers aus Römer 8, Vers 24. Da schreibt Paulus: Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Ja, es ist richtig, unsere endgültige Hoffnung steht noch aus. Unsere endgültige Hoffnung steht noch aus. Wir haben sie noch nicht ergriffen. Deswegen ist es eine Hoffnung, weil sie noch in der Zukunft liegt. Also kämpfen wir auch in diesem Leben auch noch mit Sünde. Ja, wir haben in diesem Leben auch noch Schwierigkeiten. Unsere endgültige Hoffnung auf Christus steht noch aus. Aber ohne Hoffnung wären wir alle verloren. Hoffnungslos verloren, und wir würden alle als Sünder in die Hölle gehen. Ohne Hoffnung wären wir verloren. Wenn nicht Gott selbst uns das Evangelium gebracht hätte durch Jesus Christus. Und dieser, einer der hoffnungsvollsten Verse der Bibel, die meisten kennen ihn auswendig, steht in 1. Johannes 3, Vers 16. In Johannes 3, Vers 16: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist unsere Hoffnung, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um uns verlorenen Sünder zu retten. Samuel hat uns in der letzten Predigt erklärt, wie überhaupt die Sünde in die Welt kam und das, was das Wesen der Sünde ist. Das will ich heute, kann ich nicht mehr im Detail wiederholen. Es ist wahr, dass die Sünde durch das erste Menschenpaar in die Welt kam, durch Adam und Eva. Und es ist gleichzeitig wahr, dass die Sünde durch einen Anstifter in die Welt kam, nämlich den Satan. Johannes schreibt in seinem Brief: Der Satan sündigt von Anfang an. Er war von Anfang an völlig sündig und er hat alles, womit er zu tun habe, mit der Sünde infiziert, angesteckt, kann man sagen. Und so ist er nicht nur der Anstifter zur Sünde, er ist sogar der Brandstifter der Sünde. Und alles, was Satan gewirkt hat, ist, dass die Sünde eben in die Welt kam, durch das erste Menschenpaar. Und so leben wir heute in einer sündigen Welt. Wenn man so will, das Feuer der Sünde ist überall in der Welt. Es ist sogar in mir und in dir drin. Das Feuer der Sünde in der ganzen Welt. Satan als Brandstifter der Sünde. Und selbst wenn Satan jetzt besiegt wird, dann ist ja immer noch die Frage, was ist denn mit diesem ganzen Feuer der Sünde, was überall da ist? Was ist mit meinen Sünden, die da sind? Zunächst lesen wir in der Bibel von keiner Lösung dafür. Es gab eine weltweite Flut, aber die hat die Sünde nicht ausgetilgt. Es gab die 10 Gebote, aber die haben die Sünde nicht ausgetilgt. Ganz im Gegenteil, die haben nur noch mehr gezeigt, wie böse die Menschen sind. Dann gab es Könige, die haben es nicht geschafft, in ihrem Reich die Sünde auszutilgen. Selbst die Propheten Gottes haben es nicht geschafft. Aber Gott hat es von Anfang an verheißen, dass er das Sündenproblem lösen würde. Und die Lösung ist wieder, wo Jesus Christus am Kreuz der Schlange den Kopf zertreten hat. Da hat Jesus Christus auch die Sünde besiegt und einen Ausweg geschaffen, dass jeder, der zu Jesus Christus kommt, auch Vergebung seiner Sünden haben kann. Und das steht im Neuen Testament, im ersten Kapitel des Neuen Testaments. Lest mal das ganze Kapitel durch. Matthäus 1, Vers 21. Das erste Kapitel im Neuen Testament. Und da steht die Verheißung über Maria. Sie aber wird einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist die Verheißung, dass Christus auch die Sünde aus dieser Welt nehmen wird. Und der Zertreter der Schlange musste also auch ein Zertreter der Sünde sein. Der Zertreter der Schlange musste auch ein Zertreter der Sünde sein. Sonst ist der Sieg gar nicht vollständig. Und das ist eine Hoffnung für jeden, der hier sitzt und gläubig ist an den Herrn Jesus Christus. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du Vergebung auch aller deiner Sünden. Und die Vergebung der Sünden von Jesus Christus ist das Kostbarste, was du hast. Das ist das Kostbarste, was du hast. Und wenn du hier sitzt und Jesus Christus nicht hast, wie ihn denn nicht glaubt, dann ist Jesus Christus der Notwendigste, den du brauchst. Du brauchst Vergebung deiner Sünden. Wenn du hier keine Vergebung der Sünden bekommst, dann wirst du in Ewigkeit von Gott dafür gerichtet werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Gott die Sünde richtet. Eine Möglichkeit durch Jesus Christus am Kreuz, weil Jesus Christus stellvertretend die Schuld der Menschen auf sich nimmt, der gläubigen Menschen, die an ihn glauben. Und die andere Möglichkeit ist, dass du deine Sünden selbst trägst im Gericht Gottes in der Hölle. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und darum ist es eine Gnade, dass Jesus Christus in die Welt kam, für uns zu sterben, für unsere Sünden. Und wenn du dich jetzt fragst, wie bekomme ich Vergebung meiner Sünden? Egal, ob du hier sitzt oder im Livestream dazugeschaltet bist, ja, wenn du die Frage auf dem Herzen hast, dann will ich dir einige Anhaltspunkte geben, wie du Vergebung deiner Sünden bekommen kannst. Das, was du unbedingt machen solltest, das ist ganz schwierig, halte ich fest, nachdenken. Nachdenken. Ich will euch ein Beispiel geben. Wir hatten vor ein paar Tagen, sind wir mit einer Gruppe auch in den USA geflogen, mit dem Flugzeug. Und da, wo Schlafenszeit war für alle, da gehen ja neben die Luken runter. Und wenn man sich dann so umschaut, die Leute sind alle nicht am Schlafen, die sitzen alle so vor ihrem Bildschirm. Ja, da ist dann irgendein Film am Laufen, jeder guckt auf seinen Bildschirm und du siehst überall das Flackern der Bildschirme. Stellt euch vor, der Pilot will dann eine Durchsage machen. Sehr geehrte Damen und Herren, eine wichtige Durchsage, wir stürzen ab. Was meint ihr, was würde passieren? Die Bildschirme wären egal, glaube ich. Dann wäre nur noch die Frage, okay, was machen wir jetzt, was ist? Aber im Grunde sitzen wir alle in einem Flugzeug und auch wenn wir nicht sofort abstürzen, der Tod kommt irgendwann. Also auch wenn der Pilot sagen würde, wir stürzen ab, vielleicht ist der Absturz dein Tod erst in 5 Jahren oder erst in 50 Jahren. Aber abstürzen werden wir werden sterben. Und deshalb ist es notwendig, nachzudenken. Nachzudenken und auch mal den Blick nicht auf den Bildschirm zu richten, sondern auf sein Leben. Einige Dinge, über die du unbedingt nachdenken solltest. Erstens, denke nach über Gott. Denke nach über Gott. Die ersten Kapitel der Bibel sind so wichtig. Lies die ersten Kapitel und erkenne Gott als Schöpfer. Denke darüber nach. Das ist das erste Wichtige, was du erkennen musst, dass Gott die Welt und uns gemacht hat. Denke nach über Gott. Das zweite, denke nach über die Welt, in der du lebst. Die Welt ist nicht mehr die gleiche wie zur Zeit des Paradies. Wenn du in Kapitel 3 der Bibel kommst, was wir heute gelesen haben, dann siehst du, es ist Sünde in die Welt kommen, das Böse. Denke nach darüber. Warum ist das so? Warum Müssen wir Schlösser in unsere Tür machen, damit da keiner einbrechen kann? Warum? Warum bin ich selbst böse zu anderen Menschen? Warum bin ich selbst nur um mich selbst besorgt, drehe mich um mich selbst, drehe mich nicht um meinen Nächsten? Warum bin ich selbstsündig? Denke darüber nach. Erkenne dich selbst. Denke über dich selbst nach, über deine eigene Sünde. Denke darüber nach, wie dein Leben aussieht vor einem heiligen Gott. Wenn du dann nachgedacht hast, dann sagt die Bibel und Jesus Christus selbst, tu Buße, denn das Reich Gottes ist nahegekommen. Und das Wort Buße heißt nichts anderes, als einmal gründlich nachgedacht zu haben über Gott, über sein Leben, über die Sünde und dann sein Leben zu ändern. Das Lenkrad seines Lebens rumzureißen und einmal in die ganz andere Richtung unterwegs zu sein und für Gott zu leben. Und dann denke über Jesus Christus nach. Denke über Jesus Christus nach. Erkenne Jesus Christus, dass er in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Das hat Alex in der Einleitung gesagt und den Vers zitiert. Jesus Christus in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Erkenne Jesus Christus, denke über ihn nach. Und zum Schluss, lebe ein Leben für ihn. Das ist erst dann der letzte Schritt, wenn du alle anderen gemacht hast. Lebe ein Leben für ihn, für Jesus Christus. Und das Ergebnis ist Hoffnung. Das Ergebnis ist Hoffnung, dass das ewige Leben dir gehört und du nicht ins Gericht Gottes gehst, weil Jesus Christus dich befreit hat. Und jeder, der das erkannt hat, der gesehen hat, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, der will ein Leben führen, was den Erlöser ehrt. Der möchte ein Leben für Jesus Christus führen. In Nachrichten habe ich vor einiger Zeit gelesen, dass eine Berliner Brücke gesperrt werden musste, weil ein Riss in einem Brückenpfeiler war. Also wenn du mit deinem Auto jetzt da drüber fahren würdest, ist vor der Brücke ein Schild, Vorsicht, Einsturzgefahr. Also sollst du nicht drüber fahren, weil dann wirst du vielleicht einstürzen. Auf diese Brücke kannst du deine Hoffnung nicht setzen. Müssen wir an Gottes Verheißungen auch ein Schild machen, Vorsicht, Einsturzgefahr? Müssen wir Angst haben, dass diese nicht eintreffen? Müssen wir Angst haben, dass sie Risse bekommen oder irgendwann einstürzen, dass wir uns nicht mehr auf die verlassen können? Nein, das müssen wir nicht. Wir dürfen Hoffnung haben, dass das, was Gott sagt in der Bibel, dass das wahr ist. Seine Brücken stürzen nicht ein. Seine Verheißungen gelten und die bleiben immer gültig. Da können wir unser Leben draufbauen und das sollten wir, und da solltest du dein Leben draufbauen. Egal, ob du hier im Saal sitzt oder im Livestream dabei bist. Baue dein Leben auf diese Verheißungen und schlussendlich auf Jesus Christus. Ich habe versucht, das große Puzzle, den großen Rahmen aufzuzeigen. Und wir sind heute einmal komplett durch die Bibel gegangen. Ich verstehe, das war sicher viel, vielleicht auch verwirrend. Aber das ist das große Bild, was uns gezeigt wird, von 1. Mose bis zur Offenbarung. Wie Christus der Schlange den Kopf zertreten hat. Das war unser Ausgangspunkt. Und auch du bist in irgendeiner Weise in diesem großen Puzzle beteiligt. Du lebst auch in dieser Welt und damit bist du auch irgendwo ein Puzzleteil. Die Frage ist nur, bist du auf der Seite der Schlange? Gehörst du zum Reich der Schlange und des Satans, um seine Absichten zu verfolgen, die nie erfüllt werden, weil Satans Pläne immer vernichtet werden? Oder bist du auf der Seite Gottes und seines Reiches, dessen Pläne erfüllt werden, der die Macht hat und der am Ende zu seinem Ziel kommt? Das ist die Frage. Bist du auf der Seite Satans und seines Reiches oder auf der Seite Gottes und seines Reiches? Die Frage kannst nur du selbst beantworten. Ich schließe mit einer kurzen Geschichte. Stell dir vor, der Arzt kommt zu dir mit einer Diagnose, dass du eine unheilbare Krankheit hast. Und er gibt dir noch 5 Wochen zu leben. Jemand, der nicht an Jesus Christus glaubt, wird völlig verzweifelt sein mit dieser Diagnose. Es gibt keine Hoffnung und er wird am Ende in seiner Sünde sterben und von Gott dafür gerichtet werden. Es gibt keine Hoffnung. Aber wenn du gläubig bist, liebe Geschwister, ich weiß, viele sind von euch gläubig, dann spricht der Herr Jesus Christus in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Gott gibt dir mehr als 5 Wochen. Er gibt dir 5 Jahre, 50 Jahre, 500 Jahre, 5 Millionen Jahre, 5 Trilliarden Jahre. Ich kenne die höchste Zahl der Welt, aber selbst die höchste Zahl der Welt reicht nicht aus, um die Ewigkeit zu beschreiben, die das ewige Leben beinhaltet. Das ist das, was wir bekommen, weil wir an Jesus Christus gläubig sind. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er der große Held war, der der Schlange den Kopf zertreten hat und uns damit die Erlösung geschenkt hat. Nochmal, auf den Punkt gebracht. Weil Christus die Schlange zertreten hat für dich, ist der Tod eine Tür. Und weil Christus für dich am Kreuz gestorben ist, ist das Gericht schon vollzogen. Liebe Geschwister, wie kostbar ist unsere Errettung? Mögen wir unseren Herrn dafür loben, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte gemeinsam mit uns beten und ihr dürft dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du schon am Anfang deines Plans gesagt hast, dass du einen Retter senden möchtest. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass wir diese Hoffnung gehabt haben, dass wir gläubig werden durften. Wir danken dir für dein Evangelium. Wir danken dir dafür, dass du am Kreuz dem Satan den Kopf zertreten hast. Wir danken dir, dass du das auf dich genommen hast, in diese Welt gekommen bist, um für uns sündige Menschen zu sterben. Und wir danken dir für diese große Hoffnung des ewigen Lebens, was wir haben dürfen. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du es getan hast und schenke, dass wir das immer mehr bewundern, immer mehr schätzen und dich immer mehr dafür loben, mit Worten und mit unserem Leben, Herr, dass du das für uns getan hast. Dir sei Lob und Ehre bis in Ewigkeit. Amen.